Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Haben Sie sich das auch schon mal gefragt? Warum gibt es nicht für eine Krankheit nicht auch genau ein Medikament? Bei Halsschmerzen, da kann man zwischen Tabletten, Pastillen, Umschlägen, Kuren und Säften im dreistelligen Bereich auswählen. Ähnlich ist es beim Schnupfen. Tropfen, Salben, Spülungen, alles gibt es zigfach. Da kann man leicht verunsichert werden, wenn man sich fragen muss, ja, was denn nun das Richtige für mich sei. Täglich werden wir versorgt mit neuen und noch besseren Erkenntnissen rund und um unsere Gesundheit. Der Markt der Möglichkeiten, der war nie größer. Schulmedizin und Naturheilverfahren, die scheinen gegensätzlich ja gar Konkurrenten zu sein. Die bange Frage taucht auf, ja, wie sorge ich denn nun am besten für mich? Was ist die richtige Therapie? Was oder wer gibt mir Sicherheit, wenn ich krank bin? Das Thema Gesundheit gleicht also geradezu dem soeben angesprochenen sprichwörtlichen Markt der Möglichkeiten, so auch der Titel unserer heutigen Lebenshilfesendung. Wie immer ist die Lebenshilfe eine Hörersendung, das heißt, Sie können uns in der Sendung anrufen und unserem Gast Fragen stellen oder auch Ihre Erfahrungen mit uns teilen. Um etwas Licht in das scheinbar unübersichtliche Thema Gesundheit, Markt der Möglichkeiten zu bringen, da haben wir, wie also schon versprochen, einen kundigen Gast ins Münchner Studio eingeladen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Schlett. Sie sind ja nicht zum ersten Mal in unserem Studio. Schön, dass Sie also wieder bei uns sind. Hallo.
Hallo, grüß Gott alle Hörerinnen und Hörer.
Dr. Schlett ist Mediziner und Apotheker. Aber wie es dazu gekommen ist, das erzählen Sie uns am besten selber, Dr. Schlett. Was hat Sie denn dazu gebracht, beides zu machen?
Ja, es ist ein recht langes Studium, wenn man beide Dinge zusammen macht. Ich habe erst Medizin studiert und dann gegen Ende einfach auch gemerkt, es genügt nicht nur zu wissen, wie der Körper funktioniert, wie man hineinschaut, wie man aufschneidet, wie man zunäht, sondern als Arzt machen ja vor, als Therapeut beeinflussen ja viele den Körper durch Pflanzen, durch Chemie, durch Arzneimittel, durch Substanzen. Und da muss ich ja eigentlich, wenn ich verantwortlich, wirklich verantwortlich bin, beides sehr gut kennen. Und deswegen habe ich mich dann noch auf diesen zweiten Weg begeben. Und es war nicht nur sozusagen meine Erkenntnis, sondern auch eine gewisse Führung. Jemand hat mir da einen Tipp gegeben und dadurch konnte ich sozusagen diesen Schritt machen und bin heute sehr glücklich, dass ich beide Professionen habe. Aber ich arbeite seit 20 Jahren als Apotheker, bin auch von der Berufsbezeichnung Apotheker und Mediziner, aber also keine Ordination.
Also das heißt, eine Praxis Dr. Schlett wird man in München nicht finden?
Eine Praxis wird man nicht finden. Man wird den Apotheker Dr. Schlett finden und zu dem kann man jederzeit kommen und sich Rat holen.
Und warum sind Sie dann bei der Pharmazie geblieben und nicht wieder zur Medizin zurückgekehrt, sozusagen die alte Liebe verlassen für eine neue?
Ja, es ist einfach wahnsinnig interessant. Es ist so interessant, weil, wissen Sie, wir haben ja das Zeitalter der Chemie im letzten Jahrhundert gehabt und wir sind Kinder unserer Zeit. Das merkt man meistens selber nicht, weil man immer so drinsteckt in den Sachen. Aber so langsam merkt man jetzt nach 100 Jahren, welche Therapien, welche Chemie sich bewährt hat, wo die Chemie eine Gefahr darstellt, wo die Chemie oder sprich Arzneimittel neue Probleme erzeugen, was an der Natur dran ist, was an den Pflanzen dran ist. Und es ist einfach eine spannende Möglichkeit, sowohl die natürlichen als auch die, sag mal, unnatürlichen, aber auch uns sehr helfenden Substanzen in der richtigen Weise einzubeziehen in den Organismus.
Dr. Schlett, unsere Sendung hat ja den Titel Gesundheit, Markt der Möglichkeiten. Wann bin ich denn gesund?
Das definieren verschiedene Institutionen ganz verschieden. Ich meine, es gibt da sogar von der Regierung eine Definition.
Ach so.
Ja, natürlich, die zum Beispiel die Frage der sozialen Zufriedenheit, des sozialen Friedens mit einschließt oder dass ich auch mich verwirklichen kann. Also Gesundheit ist jetzt nicht rein, dass auf meinem Überweisungsschein keine Diagnose draufsteht. Das hat mit Gesundheit im ganz engen Sinne natürlich zu tun. Aber man kann durchaus Symptome haben, zum Beispiel Heuschnupfen haben und niesen und ein Arzneimittel einnehmen und sich gut fühlen und seiner Arbeit nachgehen und fröhlich sein. Das heißt, ich habe zwar irgendwas, aber das ist im Rahmen meines Lebens ein kleiner Teil, der mich jetzt nicht zu einem Kranken macht. Es gibt auch Schwerkranke, die uns Gesunden oft ein Beispiel sind, wo man an ihnen ablesen kann, wie geduldig man sein kann, wie man Schmerzen aushalten kann, ohne gleich jedem und jedem zu sagen, wie arm man ist und wie schwierig das eigene Leben ist. Also diese Frage, wer ist krank, wer ist gesund, ist natürlich eine ganz tiefe Frage, die auch uns Gläubige sehr stark betrifft und wo wir auch angehalten sind, die richtige Einschätzung wahrzunehmen, aber gesund und krank hängt nicht damit zusammen, ob ich ein oder zwei Arzneimittel nehme.
Also ist gesund sein eher ein sich gesund fühlen?
Ja, gesund fühlen heißt ja auch, dass ich mich freue und meine Verantwortung wahrnehme, dass ich Gott lobe, wenn man es mal ganz einfach sagt, dass ich Gott lobe, hier auf der Welt zu sein. Und das ist ja unser Ziel, das wir als Christen haben. Und ich komme so früh auf dieses Thema eigentlich, weil natürlich die Medizin, das Kranksein, die ganze Frage des Marktes ungeheuer immer wieder auch mit unserer gläubigen Existenz zu tun haben.
Jetzt haben Sie den Markt der Möglichkeiten gerade schon eröffnet, Dr. Schlett. Was verkauft sich denn, jetzt nur mal als Blitzlicht, zurzeit nach Ihrer Erfahrung am besten?
Sprich, das ist schwierig zu sagen.
Gibt es denn Modekrankheiten?
Ich würde eher sagen Modeängste.
Ja.
Modekrankheiten. Wissen Sie, jetzt im Sommer ist natürlich die Allergie im Vordergrund. Im Winter sind mehr die Erkältungskrankheiten im Vordergrund. Aber ich erlebe es jetzt in der Apotheke, obwohl ich täglich sehr viele Stunden dort arbeite und die unterschiedlichsten Menschen und Therapien sehe, eigentlich nicht so, dass sozusagen eine Art Modephase von Juli bis September ist oder von September bis Dezember. Es gibt mehr Nachfragen, zum Beispiel in der Zeiten der Vogelgrippe, wo die Vogelgrippe ja nicht unbedingt von den Patienten selber sozusagen ängstlich geschürt wurde, sondern wo die Medien auch einen großen Anteil hatten. Weil wenn Sie täglich alle 20 Minuten von der Vogelgrippe im Radio hören und bügeln zu Hause, da sind Sie abends reif für den Doktor, weil Sie ungefähr 30 Mal gehört haben, wer wieder gestorben ist und wo wieder etwas angelandet ist. Ich wollte nur sagen, diese Frage der Mode hängt nicht also an den Kunden, die ich vielleicht sehe, es ist in der Literatur, die mir so täglich auf den Schreibtisch flattert. Da ist natürlich die Frage der Jugend und des ewigen Jungseins und Fitseins und fit bis ins hohe Alter. Das ist natürlich ein großes Thema, aber das hängt auch mit unserer Gesellschaft zusammen, denn wir sind auch eine Gesellschaft, wo Ältere älter werden, immer älter werden. Auch wir später hoffen, dass wir immer älter werden. Und da ist natürlich die Frage, wie die ihr Leben gestalten, wie wir dann unser Leben gestalten, wichtig. Und von daher kann man da jetzt nicht von einer Mode reden. Das ist eine Frage an uns. Wie gehen wir damit um? Vom Gesundheitlichen, vom Gesellschaftlichen und auch vom, wie man persönlich seine Verantwortung im Alter zur Gesundheit wahrnimmt.
Dr. Schlett, Sie haben ein paar Gedanken vorbereitet für diese Sendung. Dann würde ich Ihnen einfach jetzt das Wort erteilen, um ja dieses Gedankengebäude einfach vor uns auszubreiten. Bitte schön, Dr. Schlett.
Ja, ich meine, zunächst einmal würde ich meinen, sollten wir uns sehr darüber freuen und dankbar sein, welche Möglichkeiten wir heutzutage haben. Ich bin nicht jemand, der über diese Vielzahl klagt, wirklich nicht, weil Sie können mit der Schulmedizin Dinge tun und erreichen, die vor 50 Jahren noch eine große Frage gewesen sind. Und dass wir so lange leben, dass uns so lange gut geht, ist doch auch eine wirkliche Errungenschaft der Schulmedizin. Und gleichzeitig weiß man in der Pflanzenwelt sehr viel mehr Bescheid. Man hat die Pflanzen untersucht und kann verschiedene Zubereitungen machen. Man weiß viel mehr über den Körper wie noch vor 100 Jahren. Wir wissen viel mehr über die Punkte, die uns krank machen und die Punkte, die an Reserven in uns schlummern. Und all diese Dinge sind natürlich ein riesiger Markt, wenn man das so sagen darf, aber auch eine Möglichkeit, die man natürlich auch erkennen muss, wo ist der richtige Weg und auf welchem Weg kann man wieder Gleichgewichte herstellen, wo kann man wieder sich stärken, wo kann man Verunsicherung hinter sich lassen und wo kann der Körper wieder zu Kräften kommen.
Es ist ja auch so, dass mittlerweile dieses Wissen ja nicht nur auf ganz wenige belesene Gelehrte beschränkt ist, sondern jeder hatte im Grunde Zugang, sich profundes Halbwissen zu erwerben. Ja, also jeder kann dieses Wissen ja auch teilen, aber auch dieses Wissen schürt ja dann auch wieder Ängste.
Das ist einer der Punkte, die mir besonders wichtig sind, weil ich meine, wir wissen alle, dass unsere Gene, also unsere Erbsubstanz, mit denen der Affen relativ identisch ist. Also 97,5% sind fast gleich. Das heißt, in uns schlummern schon animalische Vorgänge. Und da ist die Angst einer der Dinge, die wirklich eine, wie soll man sagen, so eine Höhle in uns bilden, in eine Tiefe hinunterfahren. Wir kennen ja auch die Begriffe Heidenangst und ich hatte eine tierische Angst gehabt zum Beispiel. Und speziell im Rahmen von Krankheiten, bei Symptomen, die plötzlich auftauchen, taucht plötzlich die Angst mit auf. Man kann nicht mehr nur an das Symptom im Sinne einer, ja, dass man sich vernünftig damit auseinandersetzt. Man hat praktisch zum Beispiel ein Kopfbrummen oder man hat Beschwerden im Rücken. Jetzt hat man aber schon so viel gelesen von der Apothekerzeitung oder von Freunden gehört. Die Tante da, die hatte auch mal einen Kopfbrummen und eine Woche später hat sie einen Hirntumor. All diese Dinge sind uns wesentlich präsenter wie vielleicht anderen Generationen zuvor. Und wir müssen fast lernen, mit dieser Fülle an Informationen, an auch guter Information umzugehen und daraus dann einen vernünftigen Weg zu beschreiten. Denn das ist was in der Medizin ein ganz grundsätzliches Maß ist die Vernunft. Ich meine, unser Heiliger Vater hat ja immer gesagt, die Vernunft ist ein ganz großes Kennzeichen unseres Glaubens. Und ich glaube auch, die Medizin, die vernünftige Medizin, die gläubige Medizin ist da eigentlich, hängt damit sehr stark zusammen. Denn wenn Sie sich mal überlegen, angenommen, Sie haben ein Muttermal auf dem Handrücken und Sie schauen dieses Muttermal jeden Tag 5 oder 10 Sekunden an oder eine halbe Minute. Nach spätestens einer Woche fängt dieses Muttermal an zu jucken.
Wieso das?
So, weil einfach die Hirnrinde an dieser Stelle durch dieses Schauen und sich Konzentrieren stärker durchblutet wird und dadurch wird dieses Hautareal etwas stärker von Nervengewebe her virulent. So. Jetzt wissen Sie, ach, in der letzten Apothekenrundschau stand was von Melanom. Es fängt an mit Hautjucken. Peng, schon sitzen Sie da. Sie sitzen zu Hause, schauen auf Ihr Muttermal, das juckt immer mehr. Und denken Sie sich, Sie sind krank. Das ist jetzt ganz was ganz Schweres. Sofort fallen Sie in eine Angst, was, oder nicht jeder, aber doch sehr viele, was mache ich nun? Und dann geht die große Sucherei los. Die wenigsten gehen natürlich gleich zum Arzt, sondern man sucht Rat hier und sucht Rat da. Und das ist jetzt nur so ein, ich möchte es auch nicht karikieren, denn das ist was mich persönlich auch betrifft, wenn zum Beispiel, wenn man täglich Magenschmerzen hat und nicht weiß, die gehen nicht weg. Man versucht es mit Diät, funktioniert nicht. Man nimmt ein paar Darmbakterien, funktioniert nicht. Man versucht alle möglichen Hilfestellungen, man nimmt Leinsamen und man nimmt Ballaststoffe. Man lässt das Weißbrot weg, pipapo. Aber der Magenschmerz bleibt. Und wie geht man nun sozusagen mit dieser Situation um, die einem Angst macht, weil man nicht weiß, bedeutet es jetzt etwas Schlechtes? Ist es eine Krankheit, die schwerer sein wird? Und da sollten wir eigentlich immer wieder auch zur Vernunft zurückkehren und sagen, zunächst einmal können wir mit einfachen diagnostischen Methoden relativ viel darüber wissen, was da abläuft. Zum Beispiel auch beim Blutdruck. Wenn man sich unsicher ist, ist der Blutdruck zu hoch oder ist das alles richtig, kommt mein Kopfbrummen vielleicht vom hohen Blutdruck, dann lässt man sich ein 24-Stunden-Blutdruck eine Messung machen. Die kann man beim Arzt bestellen und der Arzt sieht dann genau, wie im Schlaf der Blutdruck ist. Denn die meisten Schlaganfälle passieren nachts. Immer dann, wenn wir nicht merken, wie wir unter dem hohen Blutdruck in Gefahr kommen. Tagsüber merken wir das. Tagsüber merken wir, dass der Kopf summt oder dass wir einen roten Kopf haben, dass wir Blutandrang haben. Aber in der Nacht merken wir das nicht. Also kann man da ganz vernünftig entscheiden. Ich gehe zum Doktor, lasse mir in 24 Stunden Messung machen oder auch ein Langzeit-EKG, wenn das notwendig ist, weil man nicht weiß, ob das Herz auch Kraft genug hat, das zu tragen. Und ja, dann kann man die nächste Entscheidung treffen. Wie ist der Blutdruck zu hoch? Und dann merkt man, aha, der Arzt wackelt mit dem Kopf und sagt, eigentlich ist er schon so hoch, dass wir richtig Medizin geben müssen. Und ich finde, man kann natürlich jetzt zwei Wege gehen. Entweder kann man sagen, naja, ich probiere es mal sozusagen mit Magnesium. Aber da muss man wissen, dass man das auch kontrollieren muss. Man kann nicht einfach nur irgendwas da nehmen und denken, es wird besser. Man soll den Blutdruck dann kontrollieren und nach spätestens eine Woche weiß man oder nach zwei Wochen, hilft es oder hilft es nicht. Und wenn es nicht hilft, heißt es, vernünftigerweise geht zum Doktor, seinen Vorschlag einholen und die Medizin ausprobieren, die er mir verschreibt.
Also Sie sagen, Angst ist ganz natürlich, das haben wir alle, dass irgendwas Schlimmes dabei ist, aber eben nicht ja, die Vernunft vergessen, sondern auch eben Vernunft walten lassen, sagen, gut, das wird jetzt einfach mal beobachtet. Ich schaue einfach da mal genauer. Ich frage jetzt wirklich jemand, der was davon versteht und nicht die Nachbarin oder den Onkel oder die Tante und mache da Nägel mit Köpfen, um auch sozusagen meiner Angst mit Vernunft zu begegnen.
Natürlich. Wissen Sie, wenn ein Symptom auftaucht, dann hat es ja zunächst ist es völlig wertlos. Aber wenn man weiß, was dahinter steckt, kann man sich vernünftig dahingehend orientieren. Anders ist natürlich, wenn die Ängste dauernd aufkommen. Das möchte ich auch sozusagen davon etwas absetzen. Wenn bei jeder Kleinigkeit sofort eine Vermutung in einem aufkommt, jetzt bin ich wieder schwer krank. Wir haben zwar den Begriff der Hypochondrie, so etwas fast literarisch eingeführt, ja, wo man denkt, na ja, das findet man nur bei Voltaire, der eingebildete Kranke.
Molière,
wunderbar. Sie sehen, ich bin kein Literat. Und dieses sich dauernd mit diesen Krankheiten beschäftigen, ist natürlich durch diesen Markt der Möglichkeiten richtig angeheizt worden.
Wo man der spielt ja auch damit, dieser Markt der Möglichkeiten, mit meiner Angst, oder?
Natürlich. Wo Vermutungen, Halbweisheiten, auch, ich weiß nicht, irgendwelche Kuren oder ganz apokryphe Dinge von den westindischen Inseln oder irgendwelchen Indianern aus Nordamerika eingeführt werden, um im Grunde genommen nur die Angst richtig zu kanalisieren.
Inwieweit ist Einsamkeit, Isolation irgendwo ein Motor, um diese Ängste auch zu schüren?
Bleiben wir bei diesem Muttermal.
Ja.
Stellen Sie sich vor, Sie sind zu Hause. Sie sind allein, leben alleine und mögen eigentlich auch keinen großen Kontakt haben. Weil Sie haben Ihre Zwei-Zimmer-Wohnung und sind so für sich. Und diese Angst ist täglich da bei Ihnen. Jetzt gehen Sie dann zum Hautarzt, der macht natürlich sofort eine Probeexzision.
Probeexzision heißt, er nimmt eine Probe aus der Haut raus.
Oder er nimmt das ganze Muttermal raus, weil er denkt, na ja, es könnte ja vielleicht auch was sein, aber ist nichts. Und die Hautstelle entzündet sich vor lauter Angst, dass da was sein könnte, wird nämlich ihre Angst so groß, dass dort die Haut richtig schlecht durchblutet wird, weil Angst macht Durchblutungsstörung. Und dann kommt es zu Heilungs sozusagen Komplikationen. Und dann geht man zu dem und dem. Also Sie sehen, das Thema ist schon, wie Sie sagen, Isolation und Einsamkeit ist bezogen auf solche Symptome sehr schlecht. Und gleichzeitig ist auch die Einsamkeit, oder hat sie den Nachteil, dass man ständig hört, ob es in einem gickst oder gackst. Oder da das Knie schmerzt, oder da der Fußpilz drückt, oder hier die Haare ausfallen, oder da etwas ist. Und wir sind halt als Menschen leider so unvernünftig, muss man das sagen. Das hat auch was mit der Erbsünde zu tun, wo die Kirche sagt, nee, also wir sind wirklich, also wir brauchen immer wieder den Weg, den richtigen Weg, die Orientierung. Jemand, der uns an der Hand nimmt und sagt, also hör doch mal, jetzt gehst du mal hier diesen Weg nicht mehr weiter, sondern gehst einen anderen Weg. Das ist oft schwer, man fällt auch dauernd wieder hin. Aber an dieser Stelle merken wir, wie schwach wir sind und wie dann die Medizin oder die Angst oder Symptome, die um uns herum sozusagen wie ein Blumenkohl wuchern, uns in Bann nehmen und wir dann zum Schluss nur noch auf unseren Nabel schauen und fragen, wie geht's mir heute? Ist es gut? Fühle ich mich gut und fühle ich mich schlecht? Und die Frage zum Beispiel, wie die Altenversorgung in meiner Pfarrei ist, oder wie die Nachbarin nebenan zurechtkommt, mich völlig kalt lässt, weil ich nur noch an diesem einen, sozusagen mich dauernd beschäftigen, wie geht's mir, mich total einfange, wie in einen Käfig. Und das ist wie eine, wie soll man das nennen, da wird man selber zum Markt der Möglichkeiten. Weil diese Isolation und diese Angst, die bringt dauernd irgendein kleines Schmerzlein hervor. Weil das gehört zu unserem Körper, dass man mal da ein Schmerzlein hat und da einen kleinen, ja, dass da rumpelt oder dass das Herz mal an einer sozusagen ein bisschen springt. Das gehört alles zum normalen Leben dazu. Wir sind keine Maschine, die immer wieder gleich läuft, sondern wir haben einfach kleine Fehler. Und so wie der eine Fuß ein bisschen kürzer ist und so. Aber was mache ich halt draus? Das ist die Frage.
Gesundheit, der Markt der Möglichkeiten. Wir sind mittendrin auf dem Marktplatz und Dr. Schlett lotst uns ein wenig dadurch, durchs Dickicht. Fast schon eine psychologische Sendung, wo es wirklich ja auch um spirituelle Themen geht, auch auf den anderen zu achten, nicht nur selber Nabelschau zu betreiben. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet in der Sendereihe Lebenshilfe, heute mit unserem Thema Gesundheit, Markt der Möglichkeiten. Und der Markt ist eröffnet und der Reigen der Hörer, der geht schon los. Und jetzt begrüße ich aus München Frau Götz. Hallo, grüße Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine spezielle Frage und zwar ich habe Rückenbeschwerden, alles was man dort haben kann, aber ich konzentriere mich nicht da drauf, sondern was sich halt wirklich als Schmerzen erweist. Und dann Kniebeschwerden. Und jetzt nehme ich fast täglich, ich schiebe es dann immer wieder, Voltaren Resinat mit Pantoprazol. Und jetzt habe ich so meine Bedenken, aber ich versuche ohne Schmerzmittel auszukommen und versuche dann, aber wenn die Schmerzen, hauptsächlich nachts, ich kann tagsüber alles machen und in der Nacht fangen dann die Schmerzen ganz gewaltig an, im Knie anscheinend. Ja. Und jetzt die Medizinierung macht mir schon große Sorgen, aber es ist manchmal unerträglich und dann nehme ich halt doch wieder. Und es könnte so alle 2 Tage Voltaren Resinat
sein. Frau Götz, Sie machen das schon ganz richtig. Richtig ist, wenn man Schmerzen hat, die einen den Schlaf rauben, denn wenn man schlecht schläft, sind auch Schmerzen schlechter zu ertragen. Wenn man gut geschlafen hat, kann man wieder mehr tragen, auch Schmerzen. Und dieses Voltaren Resinat, das ist ein etwas pflegeleichtes Voltaren Diclofenac, das nimmt schon diese Entzündung und die Schmerzen weg, aber immer wieder versuchen, mal auszusetzen, mal ohne damit zurechtzukommen oder vielleicht auch mal ein Ibuprofen, ein niedriger dosiertes zu nehmen, um einfach die, ja, dass man auch die Belastung für den Magen, Sie nehmen ja schon ein eigenes Magenmittel, um den Magen zu schützen, was man heutzutage richtigerweise macht. Ja. Aber Sie sehen, das Voltaren ist auch nicht ohne Nebenwirkungen. Aber wenn Abnutzungserscheinungen so stark sind oder Entzündungen in der Nacht kommen, auch mal zum Beispiel einen kalten Umschlag machen.
Ja, das habe ich. Ich habe so Cold Packs.
Wunderbar. Oder mal einen Quarkwickel machen.
Ja. Das ist mir auch bekannt. Ja.
Also vom Markt der Möglichkeiten, Gruß nach München. Danke, Frau Götz, für Ihren Beitrag. Herzlichen Dank. Alles Gute für Sie.
Danke für die Beratung. Dankeschön. Ja. Wiederhören.
Wir bleiben in München und schalten zu Frau Gindler. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott, hier ist Kindler, Monika. Ich wollte nur einfach mich bedanken für diese Sendung, weil wo Glaube und Vernunft zusammenkommt, da ist Heilung möglich. Und diesen Auftrag haben wir ja als Christen, heilt die Kranken. Und es geht nur meiner Erfahrung nach mit Glaube und Vernunft. Und deswegen bin ich sehr dankbar für diese Sendung. Vielen Dank.
Frau Kindler, der Dank kommt zurück. Vielen Dank für Ihren Beitrag und ja, für das Lob. Das tut gut. Herzlichen Dank. Gruß nach München.
Ja, es war wirklich wunderbar.
Es war nicht wunderbar, es geht ja noch wunderbar weiter.
Ja, ich bleib dran.
Ja, gut. Aus Günzburg ist uns Frau Mühlenbein zugeschaltet. Hallo, grüß Sie.
Hallo, grüß Gott miteinander. Ich habe eine Frage. Wenn man bei Asthma Cortison nimmt, eine halbe Tablette pro Tag, und der Arzt sagte, wenn man die weglässt, dann kann das Asthma nochmal kommen. Also das ist zur Zeit weg. Aber wenn es da ist, dann ist kaum Atmen möglich. Was kann man da noch zusätzlich tun? Oder wie lange soll man das Cortison überhaupt nehmen? Das ist doch auch nicht so gut.
Ja, das ist natürlich jetzt sehr schwer für mich aus der Ferne, weil ich nicht weiß, wie Ihre Krankengeschichte ist, dazu Stellung zu nehmen. Aber ich würde einfach an Ihrer Stelle in enger Absprache mit Ihrem Arzt diese Frage ihm stellen und immer wieder versuchen, den Kontakt zum Arzt zu halten. Und Sie können sich ja sehr freuen, dass im Moment die Symptome weg sind. Wissen Sie, es ist ja nicht so, dass das Cortison was Schlechtes ist. Nur alle Welt hat so einen furchtbaren Horror vor dem Begriff Cortison. Das Cortison ist was wir im Körper produzieren. Das machen wir in unseren Nebennieren. Und es kann sein, dass in einer bestimmten Phase ihrer Entwicklung ihre körpereigene Produktion nach unten gegangen ist. Weil je älter wir werden, desto schwächer werden bestimmte Hormone. Und jetzt führen Sie einfach nur das Cortison von außen zu. Ja. Und freuen sich, dass es funktioniert. Und sagen, Heureka, wir haben es. Ja. Und machen sich bitte keine Sorgen. Wissen Sie, wenn Sie merken, dass Sie mehr Wasser einlagern, oder das merkt aber der Doktor ja auch, der weiß ja, welche Nebenwirkungen damit verknüpft sind.
Nein, jetzt ist das nicht.
Sehen Sie, dann sind Sie in einer ganz biologischen Therapie. Das ist mir ein ganz wichtiger Begriff. Da hat der Arzt bei Ihnen ein richtiges Leck entdeckt. Ja. Dieses Leck hat Symptome erzeugt, nämlich das Asthma.
Ja.
Und durch die Zuführung von anti-entzündlichen Substanzen, sprich dem Hormon Cortison, sind Sie jetzt wieder in der Lage, auszubalancieren und können sich freuen.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Mein Sohn hat Burnout und wird mit Hormonen behandelt. Kann man da noch etwas machen?
Wir sind eigentlich nicht in der Hörersprechstunde. Da muss ich Sie jetzt einfach bremsen, Frau Mühlenbein, und auch alle anderen Hörerinnen und Hörer. Wir bekommen da wirklich viele Anrufe. Wir sind nicht in der Hörersprechstunde. Da muss ich einfach darauf hinweisen. Aber danke erstmal, Frau Mühlenbein. Und der Beitrag zum Cortison hat ja auch doch wirklich einige Hintergründe beleuchtet. Also vielen Dank erstmal. Gruß nach Günzburg. Auch. Alles Gute für Sie.
Danke Ihnen auch. Alles Gute. Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören, ja.
Herr Dr. Schlett, die Hörerin, die Frau Kindler, die hat es angesprochen, Glaube und Vernunft. Und die Biologie, hängt da irgendwo dann Logik irgendwo auch noch mit drin? Bio und Logik, Glaube, Vernunft. Können Sie dazu uns ein bisschen was erzählen, was sich da auf dem Markt der Möglichkeiten tut?
Ja, die Kundin eben, also die Hörerin.
Nicht die Kundin.
Ja, die Hörerin eben hat es ja quasi, wenn ich das jetzt so richtig gedeutet habe, mit aller Vorsicht, auch etwas als Beispiel sogar vor uns hingelegt. Wir müssen versuchen, als Ärzte und Apotheker hinter die Logik des Symptoms, hinter die Logik der Beschwerden zu kommen. Zum Beispiel ein Bein ist ein bisschen kürzer. Das passiert, die Natur ist, nobody is perfect. Ein Bein ist ein bisschen kürzer. Mit der Zeit steht das Becken schief. Wir werden etwas älter, unsere Zwischenwirbelscheiben sind nicht mehr so elastisch. Es kommen Rückenbeschwerden dazu. Dann ist natürlich die innere Logik, dass der Körper durch die Fehlhaltung bestimmte Muskelgruppen besonders reizt oder bestimmte Gelenke aneinander reiben. Und wenn ich jetzt einfach nur Schmerzmittel nehme, um die Reibungsschmerzen zu unterdrücken, ist es ja zunächst mal nichts Logisches. Die Logik wäre, ich versuche, die Muskeln zu stärken, die mir doch ein einigermaßen ausgeglichene Wirbelsäule schenken, versuche dauernd die Muskulatur zu lockern, dauernd in Bewegung zu bleiben, Gymnastik zu machen zu Hause, regelmäßig mich diesem Symptom zu stellen und von meiner Statik her die ganze Sache zu unterverbessern und auszugleichen. statt einfach nur, was natürlich auch sehr wirksam ist, ich will ja nicht sagen, dass es falsch ist, wenn man Schmerzen hat, dass man ein Schmerzmittel nimmt, aber die Logik ist eigentlich etwas sehr Vernünftiges, nur meistens etwas Langweiliges und etwas, was einem etwas abverlangt.
Wie kann denn jetzt bitteschön ich als Laie die Logik hinter meinem Schmerz erkennen?
Das ist oft nicht leicht, auch als Arzt oder auch wenn einem in der Apotheke mir Personen ihre Symptome schildern, die Logik zu erkennen ist oft nicht leicht. Aber ich meine, die Medizin macht vieles einfach auch gut, ohne dass sie hinter die Logik kommt. Sie behandelt einfach einen Bluthochdruck, ohne dass wir genau wissen, woher der Bluthochdruck kommt. Und es ist sehr effektiv. Also es ist nicht so, dass wir immer hinter die Logik kommen müssen. Aber wenn man hinter die Logik des Vorgangs kommt, zum Beispiel bei dieser Dame, wo einfach wahrscheinlich ein Cortisonmangel die Ursache war, und dieser Doktor hat einfach nur das, was der Körper nicht mehr produziert aufgrund seines Alters, nur ersetzt. Und sofort ist das Symptom verschwunden. Und Sie sehen, das ist eigentlich das, was mich am meisten an der Medizin oder an der Pharmazie begeistert, ist die Suche der Logik. Oder wenn zum Beispiel wir aufgrund, also es gibt ja viele Patienten, die nehmen ausschwemmende Wassertabletten, weil sie einen Bluthochdruck haben. Man weiß aber, dass man mit dieser Ausschwemmung sehr viel Magnesium verliert. Aber Magnesium ist ganz wichtig, damit unsere Gefäße elastisch bleiben, damit das Blut gut fließt und damit auch wir gut schlafen, damit wir uns entspannen und dass unser Stoffwechsel funktioniert. Also wenn ich diese Wassertabletten nehme, die ausschwemmen wirken, es sind nicht alle, aber es sind bestimmte und die werden sehr häufig verwandt, dann sollte ich auf jeden Fall diesen Magnesiumspiegel zusätzlich ausgleichen oder den im Auge behalten.
Aber das weiß ja ich nicht, Herr Dr. Schlett.
Doch, das steht immer in den Beipackzetteln drin. Nur die Beipackzettel sind so riesig, dass es fast wie eine Fremdsprache ist und man als Patient nur noch auf die sozusagen juristischen Vorgänge nebeneinander verwiesen wird, aber nicht mehr auf das, was ich tun kann, wo ich wirklich drauf achten muss. Und da ist auch die Regierung gerade dabei, diesen Wust und diesen Wald an Beipackzetteln zu etwas entschärfen, um einfach auch für den Patienten eine durchsichtigere Balance zu geben.
Wäre es eine Möglichkeit auf dem Markt der Möglichkeiten, ich bekomme ein Medikament verschrieben, hol's mir in der Apotheke, wenn ich einfach den Apotheker oder die Apothekerin kurz frage, sagen Sie mal, wie wirkt denn das?
Natürlich.
Was passiert denn da eigentlich genau? Und die kann mir das dann erklären, oder?
Wissen Sie, das ist ja auch unsere Lage. Die Ärzte haben heute durch diese Situation des Krankenkassen, des Gesundheitswesens wenig Zeit, weil sie einfach pro Patient mit ganz wenig entlohnt werden pro Quartal. Das heißt, der Durchgang durch den sozusagen im Zimmer beim Arzt ist oft für den Patienten unbefriedigend kurz. Aber das ist leider Teil unseres Gesundheitswesens. Und ich will Ihnen auch sagen, dass das in anderen Ländern genauso ist. Mein Schwiegervater, meine Frau ist Taiwanesin. Das heißt, ich war jetzt dieses Jahr in Taiwan und habe auch die Eltern mit betreut dort. Und wir sind auch ins Krankenhaus gegangen. Aber dort war das genauso wie hier. Der Patient ging ins Zimmer, der Arzt schnappte sich die Krankenakte, der Patient sagte, ich habe dieses und jenes Symptom, sofort hat er was verschrieben bekommen und dann ging es nach Hause mit einem Sack voll Medikamenten. Das heißt also, dieses Diktat der Kürze, das ist was, womit wir einfach umgehen müssen. Und da sind wir Apotheker besonders gefragt. Wissen Sie, wenn ein Patient vom Arzt kommt, wissen die wenigsten, was sie kriegen und wie viel sie nehmen müssen, weil sie noch so aufgeregt sind. Denn wissen Sie, deswegen gehen ja auch viele Patienten erstmal zum Apotheker, weil da wissen sie, es wird nicht so schlimm, weil wir spritzen nicht, wir nehmen kein Blut ab.
Der piekt nicht.
Wir renken nicht ein, wir machen keine unangenehmen Bemerkungen zum Rauchen oder so, solche Dinge. Und deswegen kommen viele auch zu uns. Aber wenn wir jetzt auf dieses andere Beispiel zurückkommen, wenn der Patient vom Arzt kommt, sind viele total, die zittern fast noch. Weil es einfach wieder so aufregend war, Blutdruck gemessen, wieder zu hoch. Der Arzt unzufrieden. Er schreibt ein neues Medikament auf. Ich habe doch schon drei, Herr Doktor. Jetzt brauche ich ein viertes. Und dann ist der Apotheker sehr gefragt und muss auch diese Ruhe und Sicherheit vermitteln und nicht dem Patienten noch sagen, also was Ihnen da der Arzt verschrieben hat, das würde ich ja nicht nehmen. Das ist also eine gnadenlose sozusagen Fehlinterpretation des Berufes. Denn die Frage, wenn man Rat holt als Kranker, ist man verwundet? jeder Kranke ist verwundet. Und das sollten sich bitte alle, die mit einem Kranken zu tun haben, ganz deutlich jeden Morgen über die Türe zu ihrer Arbeitsstelle schreiben. Weil nur mit diesem, dass man die Verwundung akzeptiert, dass der Patient in den Arm genommen wird, also sprichwörtlich, also nicht, dass man ihn da umarmt in der Apotheke, das wäre Blödsinn. Aber dass da einfach ein Stück Ruhe und Zuversicht und nicht noch eine Angstverstärkung damit hineinkommt und man sagt, ja, aber das hat doch diese Nebenwirkungen, weißt du nicht. Das ist, sagen wir, nicht nur für die Apotheker ein wichtiges Thema, ist für jeden Christen eigentlich ein Thema. Wenn ich um Rat gefragt werde, stehe ich in der Verantwortung, dass ich nicht unbedingt alle Ängste, die ich auch selber habe, auch auf diesen armen Ratsuchenden ablade. Sondern ich soll mir ihn doch anschauen, wie er leidet und irgendwie nicht zurechtkommt. Dann muss ich doch schauen, dass ich ihm Hoffnung mache. Wir sind doch, wir gehen doch jeden Sonntag in den Gottesdienst, auch wegen der Hoffnung. Wegen der Hoffnung, dass sozusagen uns Gott auch aus ausweglosen Situationen. Heute Morgen war die Lesung vom Exodus Israels. Und das war eine wahnsinnig ausweglose Situation. Und trotzdem hat Israel sagen können, Gott hat uns gerettet. Gott hat mit uns gestritten. Und diese, das ist jetzt wirklich was, ich meine, das ist eigentlich nicht meine Profession. Deswegen möchte ich auch da keine Predigt jetzt halten, sondern wieder zurückkommen zur Medizin. Aber die Hoffnung, die ist oft schwer zu vermitteln, das gebe ich wirklich zu, weil man selber auch Angst hat. Und viele Therapeuten haben mehr Angst wie der Patienten, die haben mehr Angst wie der, der vor einem sitzt und machen aus allen möglichen Ängsten heraus Therapien. Ist natürlich eine Schwierigkeit.
Aus der Nähe von Schweinfurt erreicht uns die Frau Thiel. Ich grüße Sie.
Grüß Gott. Herr Dr. Schlett. Sie haben früher in Sendungen auch mal über Nahrungsergänzung gesprochen. Ich habe jetzt einfach mal die Frage, ist es eigentlich richtig, zusätzlich Nahrungsergänzung zu nehmen? Es ist ja auch oft schwierig, das überhaupt zu erkennen, was da jetzt richtig ist. Aber mein Mann hat jetzt ein Buch und da haben namhafte Professoren geschrieben, dass die Nahrungsergänzung, dass das eigentlich falsch sei, das zusätzlich zu nehmen. Man sollte Vitamine und so weiter eigentlich nur aus der Nahrung beziehen, hauptsächlich.
Wunderbar. Ich kenne diese Argumente schon viele Jahrzehnte. Also wenn jemand sagt, dass Nahrungsergänzung falsch ist, das ist sowas von undifferenziert, wie wenn jemand sagt, ess kein Fleisch. Das ist für den einen gut, für den anderen ist es richtig. Man muss immer schauen, in welcher Lage befindet sich der Einzelne und wie ernährt er sich. Wenn sich natürlich schon alle ihre Ernährung von biologischer Qualität und ausgewogen und hin und her sozusagen beziehen, dann ist die Frage der Nahrungsergänzung nicht so stark, wie wenn ich in der Stadt wohne, täglich nur zu bestimmten Billigeinkäufern gehe und keine Zeit habe, mich darum zu kümmern. Und es gibt große Studien in den USA, wo zum Beispiel über 100.000 Krankenschwestern, also Leute, die wirklich vom medizinischen Dienst sind, mehrere Jahrzehnte jedes Jahr untersucht werden. Und dann hat man einfach jetzt nach ungefähr 10-12 Jahren so eine Art Summary gemacht, eine Art Zusammenfassung. Was ist das Wichtigste im Leben dieser 100.000 Krankenschwestern, dass sie gesund erhält? Das ist erstens, dass man richtig isst, dass man möglichst zweitens kein Übergewicht hat, dass man sich bewegt, dass man das Richtige tut und vor allen Dingen, das ist jetzt für Sie interessant, täglich eine Multivitamintablette nimmt. Also in diesen Studien zeigt sich schon, dass die breite Versorgung unseres Körpers mit Vitaminen auf jeden Fall den Stoffwechsel erhält, weil es ist ja das, was uns unterstützt, das ist ja Biologik. Das ist ja das, was unsere innere Körperlogik nur mit dem Besten versorgt. Natürlich, wenn ich von diesen Dingen zu viel erwarte und sage, nimmst du bestimmte Vitamine und du wirst nie mehr Herzinfarkt haben, das ist ein Schmarrn. Und von diesem Punkt her argumentieren auch viele Professoren, die sich natürlich wehren gegen diese einseitige Überbewertung. Aber wissen Sie, ich erlebe in der Apotheke so viele wunderbare Reaktionen auf Nahrungsergänzung, auf so lumpige Vitamine, auf so lumpige Fettsäuren zum Beispiel, dass ich einfach das nicht akzeptiere, wenn man so global über diesen Bereich argumentiert. Ich weiß auch, dass bei bestimmten Personen Nahrungsergänzungen jetzt nicht das Erste sind, sondern vielleicht eine gute medizinische Grundversorgung zur Behandlung und Einstellung des Bluthochdrucks. Da würde ich auch nicht einfach sagen, jetzt nehmen Sie ein bisschen Magnesium und sind glücklich. Das wäre unverantwortlich. Aber Nahrungsergänzungen haben heutzutage in der Biologik einen festen Platz.
Okay.
Gut, ich danke Ihnen recht herzlich, dass Sie das jetzt uns so ja, von Ihrer fachlichen Seite her so erklärt haben. Also gut, vielen herzlichen Dank.
Wissen Sie, Sie müssen nur mal schauen, was machen viele Professoren mit ihren Eltern? Was empfehlen Sie denen? Und dann kommen Sie genau dorthin.
Okay, jetzt ist uns eine Hörerin aus Buxtehude zugeschaltet. Ich grüße Sie.
Ja, guten Morgen und ich danke Ihnen sehr für Ihre Sendung. Ich finde das immer sehr, sehr interessant. Und ich wollte mich auch jetzt heute bedanken und nochmal etwas sagen zur Beratung in der Apotheke. Ich finde das immer ganz wichtig. Zum Beispiel nehme ich seit Jahren Isoptin und wusste gar nicht, dass man da keine Pampelmusen und kein Lakritz zu essen darf. Das hat mir dann irgendjemand irgendwann einmal mitgeteilt, oder ich nehme auch Sortis, und weil ich eine Freundin habe, die Apothekerin ist, wurde mir von ihr dann gesagt, ja, unbedingt Q10 dazu nehmen, um Muskelschmerzen zu vermeiden. Und das finde ich immer ganz wichtig, und das wollte ich einfach nochmal dazu sagen.
Ja, wissen Sie, das ist jetzt ein ganz tolles Beispiel, was Sie sagen, weil die das, was wir von der Chemie her zusätzlich einnehmen müssen, was uns hilft, länger zu leben, gesünder zu bleiben, hat auch eine Schattenseite. Aber diese Schattenseite, wenn wir die ruhig betrachten und sagen, okay, die gleiche ich aus durch dieses oder jenes oder indem ich meine Ernährung etwas umstelle, und sofort hat dieses Arzneimittel eine wunderbare Wirkung und die Nebenwirkungen sind minimiert. Und was wollen Sie mehr? Dann können Sie sagen, toll, jetzt habe ich einen niedrigeren Cholesterinspiegel, mein LDL ist niedriger, das HDL ist wieder angestiegen, meine Gefäße bleiben gesund und ich kann im Alter auch noch Sport treiben. Mhm. Nur das Coenzym, das hilft mir einfach, dass diese Nebenwirkungen sich nicht zu stark auswirken und die Muskeln nicht schmerzen und.
Also nach LDL, HDL und Coenzym frage ich jetzt gar nicht, Dr. Schletter, machen wir noch mehr Fässer auf. Aber vielen Dank nach Buxtehude für den Beitrag. Und dass Sie den für den Rat der Apotheker plädieren. Vielen Dank, das wird den Apotheker hier im Studio freuen. Ja, also, herzlichen Dank, Gruß nach Buxtehude.
Ja, danke, auf Wiederhören.
Herr Dr. Schlett, Sie haben vorhin, bevor die Hörer anriefen, haben Sie das angefangen, die Ratsuchenden sind die einen und die den Rat geben, sind die anderen, dass sozusagen die Einstellung jener, die dann den Rat geben, sei es jetzt eben die Tante, der Bruder, der Vater, die Schwester oder so, dass die das eben Hoffnung machen, Hoffnung spenden. Inwieweit ist das überhaupt jetzt in Ihrer Profession eigentlich auch möglich? Oder wie weit können wir das jetzt auch nutzbar machen auf diesem Markt der Möglichkeiten der Gesundheit?
Ja, also
dass wir Hoffnung machen, dass wir ermutigen, dass wir aufbauen.
Also Hoffnung geben ist eine der Möglichkeiten, die der Ratgebende spenden soll. Manchmal muss der Ratgebende auch ernsthaft ermahnen, muss ernsthaft korrigieren, muss ernsthaft mit dem Patienten sozusagen ein ernstes Gespräch führen und sagen, du kannst nicht jeden Tag 3 Stunden abends vorm Fernseher sitzen und am nächsten Morgen klagen, dass der Doktor gesagt hat, ja, die Osteoporose hat wieder zugenommen. Denn unser Körper ist so logisch, die Natur ist so logisch, wenn ich die Knochen nicht bewege, wenn ich nicht durch dauernde Erschütterungen, wenn ich zum Beispiel Treppen steige oder wenn ich laufe oder ein nettes Beispiel ist das Seilspringen, also wenn ich so hüpfe, wenn ich nicht durch diese physikalischen Erschütterungen nicht ständig einen Reiz im Knochen auslöse, dass er sich repariert, dass er sich aufbaut, dann wird der Knochen von Natur her, wenn man ihn nicht fordert, denken, naja, man braucht mich scheint's nicht mehr. Also ist das Calcium und die Mineralstoffe, die bei mir jetzt so drin sind, vielleicht anderswo gut. Und der Körper benutzt es dann an anderer Stelle. Aber das hat zur Folge, dass der Knochen immer weniger Substanz enthält. Und da ist es schon auch wichtig, dass man einem, ich sage jetzt nicht Kranken, aber einem Ratsuchenden, der zu mir dann kommt wegen einer Osteoporose-Beratung, sagt, hör mal, du kannst nicht jeden Abend stundenlang sozusagen mit hochgelegten Füßen da rumhängen. Das ist für deinen Rücken und für deinen Körper ganz schlecht. Wichtiger wäre es, du würdest schauen, dass du täglich Fahrrad fährst, dass du täglich Nordic Walking machst oder alle Einkäufe zu Fuß machst wie früher und nicht um die Ecke mit dem Auto hinfährst und dann in die Tiefgarage und dann mit dem Aufzug rauf, sondern beweg dich, Mensch, beweg dich. Das ist ein ganz wichtiger Impuls für unser Bindegewebe. Und sodass also der Ratsuchende da auch manchmal sozusagen dem Patienten vom oder den Kranken oder auch den Freund oder auch das Familienmitglied von einem falschen Weg abbringen muss oder von einem falschen Weg zurückholen muss. Und je kranker der Patient natürlich ist, desto fachlich kompetenter muss dann diese Begleitung sein. Denn wenn jemand dann auch meinetwegen psychisch erkrankt, kann man das unter Umständen familiär und freundschaftlich überhaupt nicht mehr ausgleichen. Aber medikamentenassistiert bleibt dann natürlich diese Führung, die an der Hand nehmen und das auch korrigieren und sagen, schau, die Richtung nach Süden, die bist du jetzt 5 Jahre gelaufen. Die war grottenfalsch. Das heißt aber, man muss von dieser Stelle aus erstmal 5 Kilometer wieder zurückgehen, bis man an Punkt Null kommt und dann kann man die neue Richtung einschlagen. Das kann also sehr, aber das bedeutet halt einfach, dass man Geduld hat, auch als Ratgebender und nicht einfach davon ausgeht, ich habe das doch gestern gesagt und heute machst du es schon wieder falsch. Nein, es gibt eingespurte falsche Wege, die uns krank machen und die brauchen lange, bis die sich wieder mit Hilfe der anderen, nicht, die kann man nicht selber lösen. Da braucht man den Bruder und braucht die Schwester auch im Glauben, dass man sich auf den verlässt, der einem jetzt einfach was ganz Komisches sagt in diesem Moment. Und das ist oft, es gibt den Punkt der Krisis in der Medizin. Die Krisis ist der Moment, wo aus unerfindlichen Gründen plötzlich eine Krankheit umschwenkt in einen Heilungsprozess. Das kennen wir alle, wenn man zum Beispiel Fieber hat. Und das Fieber steigt und steigt und der Kopf brummt und man macht Umschläge und dann schlummert man so ein bisschen ein, weil man irgendwie erschöpft ist und plötzlich wacht man auf und weiß, Sapralot, jetzt hat's gewirkt. Und das ist fast was, ich finde das immer, da kann man so auch etwas sozusagen dem lieben Gott an dieser Stelle ruhig danken, weil das ist was so mit dem Leben wollen, mit dem gesund werden wollen, mit der unserer Kraft, dass wir sozusagen auf dieser Erde etwas tun dürfen, hat das auch damit zu tun, natürlich. Und da ist natürlich so eine Krisis für den Patienten oft mit Tränen verbunden, mit sehr viel Tränen, aber oft der Anfang von einem neuen Heilwerden. Im viel tieferen Sinne.
Frau Jammann aus München.
Ja, grüß Gott, Herr Dr. Schleck. Ich habe bitte eine Frage. Es gibt doch so viele Vitamine auf dem Markt. Und wenn man zum Beispiel eine schwere Krankheit hat, die einfach Entzündungen im Körper verursacht, zum Beispiel wie MS, wie Krebs oder wie auch immer, alle diese Stoffwechselkrankheiten, kann man überhaupt mit Vitaminen eine Zusammenstellung machen, dass man den Patienten die Krankheit lindert, dass man diese freie Radikale oder diese Antikörper angreift, damit sie irgendwie auch gestoppt werden oder damit sie überhaupt sich nicht weiter vermehren?
Frau Jammann, das sind jetzt freie Radikale, Antikörper, jetzt wird es alles sehr speziell. Ich breche das mal runter auf die Frage, inwieweit eben die Gabe von Multivitaminen bei entzündlichen Vorgängen jetzt irgendwie wirksam ist, um die Sache abzukürzen. Frau Jammann, vielen Dank für den Beitrag. Auf Wiederhören.
Wissen Sie, ich habe die ersten Sendungen sehr viel über Vitamine gesprochen, weil auch das Thema zu den Vitaminen gestellt war. Heute haben wir ein bisschen ein anderes Thema, aber trotzdem, man muss auch wieder die Logik des Vorgangs erkennen. Wenn der Körper eine Tumorerkrankung hat und er wird mit Bestrahlung und Chemotherapie behandelt, dann entsteht wenn man das mal so sagen darf, wie in einem Krieg ein großer Kollateralschaden. Sie haben meinetwegen einen kleinen Tumor von einmal ein Zentimeter in der Lunge und die Chemotherapeutika belasten den ganzen Körper rauf und runter mit genau derselben Schärfe wie gegen den Tumor. Die gesunden Zellen schaffen es gerade noch mit letzter Kraft, dieser chemischen Attacke zu widerstehen. Der Tumor schrumpft, das wollen wir auch. Und deswegen ist diese Therapie auch im Moment oft die einzige, die uns noch bleibt bei bestimmten Tumorerkrankungen oder die Bestrahlung. Dass man aber natürlich in der Zwischenphase zwischen dem nächsten Zyklus, also angenommen, Sie kriegen einmal im Monat eine Infusion oder eine bestimmte Therapie, Chemotherapie, dann können Sie in der Zwischenphase aufbauen. Und zwar das, was im Körper sonst zerstört wurde. Und da spielen Antioxidantien eine große Rolle. Da muss man sehr aufpassen, dass man nicht zu nah an die Chemotherapie herankommt, weil die Chemotherapie dann wieder ihre eigene Qualität haben
sollte. Also sowas wäre dann auch wieder was im Zuge der Logik folgend. Ich muss es auch mit dem Arzt klar abstimmen, ob ich da selber mir noch was kaufe, was einnehme. Also sowas nicht selber entscheiden.
Ja, oder? Man muss einfach, so wie die Dame zunächst mit dem Coenzym ihren Beitrag sagte und sagte, ja, ich substituiere bei Sortis, das ist eine Art...
Substituieren heißt hinzufügen, oder?
Ja, ich nehme zusätzlich ein, einfach dieses Coenzym, weil das fehlt nach einer bestimmten Zeit, weil mir das Sortis das auch kaputt macht.
Das heißt auch, dass die Hörerin sich schon ziemlich gut auskennt damit, also auch eine mündige Kranke oder eine mündige Behandelnde ist, die einfach auch schon weiß, was hier für Vorgänge da sind.
Das war die Freundin, die ihr das gesagt hat. Die Freundin war Apothekerin. Mhm. Und Sie sehen, von daher sollen wir sehr froh sein, wenn wir diese Fragen auch immer mit Freunden und mit anderen besprechen. Das finde ich schon sehr wichtig.
Jetzt begrüße ich auch aus München Frau Hübner. Hallo.
Hallo, grüß Gott, Herr Miller, grüß Gott, Herr Dr. Schlett. Ich habe eine Frage zu meiner Schwester, die seit Jahren an Polyarthritis leidet und schon bettlägerig erkrankt ist und vor allem an starker Verschleimung leidet, sodass sie seit 2 Jahren nichts mehr Festes essen kann. Sie nimmt also diese Frisupin. Und meine Frage ist jetzt, was kann sie unterstützend noch tun? Sie nimmt eben dieses Vitasprint zusätzlich, aber sonst für die Verschleimung hilft ihr nichts.
Ja, da bitte ich jetzt leider um Verständnis, weil bei einem so schweren Krankheitsfall und bei einem so komplexen Beschwerdebild kann man natürlich keine Fernberatung, mache ich eigentlich auch in der Apotheke nicht, wenn mich jemand anruft, weil das ist dann schon zu komplex. Da bitte ich jetzt leider in dem Moment um Ihr Verständnis. Klar. Einfach wichtig sind die Bemühungen, die Sie um Ihre Schwester starten, zum Beispiel den Rücken abklopfen, wenn sie bettlägerig, dass sie täglich viel sich mit ihr im Bett, also viel sie, soweit es vom Schmerzen her möglich ist, bewegen und mobilisieren und zum Beispiel den Rücken klopfen mit ein bisschen Franzbranntwein oder ohne, je nachdem wie sie haben, einfach um die, weil wissen Sie, wenn sie liegen, dann ist die Atmung flach. Und bei einer flachen Atmung wird die Lunge nicht mehr ganz gut durchblutet, dann ist es ganz logisch, dass Schleime nicht mehr abtransportiert wird, wie wenn ich hier am Telefon oder am Mikro sitze und viel spreche, viel atme und dauernd meinen Schleim physiologischerweise transportiere. Also das sollte man nicht, da ist wieder die Logik, sozusagen, dass die Patientin liegt, das ist die Logik. Dass nichts passiert, das ist die Logik. Und der Körper ist dadurch nicht in der Lage, sich zu reinigen. Und das müssen Sie durch Bewegung, durch Atemgymnastik, durch Atemübungen und durch all diese Dinge mit der Schwester zusammen immer wieder geduldig, jeden Tag, öfters, mehrmals in kleinen Phasen, so 5 bis 7 Minuten, durchführen. Und dann hat der Schleim eine Chance, abgehustet zu werden. Es gibt kein Mittel, dass diese Logik der Bettruhe ausgleicht und den Körper reinigt. Verstehen Sie, wie ich meine?
Frau Hübner, vielen Dank für den Beitrag und entschuldigen Sie, dass wir jetzt hier nicht die Sprechstunde hier aufgemacht haben für Sie. Gut, vielen Dank an die Hörerin, an Frau Hübner nach München. Herr Dr. Schlett, jetzt kommt's. Was mache ich denn? Welche Therapie soll ich denn wählen? Sie haben mir gesagt, wer heilt, hat immer recht. Gilt das denn wirklich immer?
Das ist ein berühmtes Wort und ich würde sagen, wir sollten zunächst mal allen, die jemand in dem tiefen Sinne wieder gesunden lassen, ihm wieder Sicherheit geben, ihm wieder Lebensfreude geben, Gestaltungskraft geben. Diesen Menschen, die diesen Prozess, das kann ja auch die Mutter sein, das kann ja auch mal ein Familienmitglied sein, das kann ja auch mal ein Freund sein, das muss nicht immer der Professor sein, es kann auch ein Heilpraktiker sein, zunächst mal diesen Prozess einfach stehen lassen und sagen, das war nicht falsch, was derjenige gemacht hat, es war nicht falsch. Aber die Möglichkeiten, die man natürlich heutzutage hat, die kommen dann, die lassen natürlich die ein oder andere Frage aufkommen, ja, ist es denn richtig mit dieser Homöopathie oder D200 oder C1000 oder so, solche Sachen verordnet werden? Ich als Apotheker bin da eigentlich ganz neutral. Das gebe ich gerne zu, ganz neutral, weil ich sehr viel sehe, was in der Schulmedizin gelingt und was nicht gelingt, was in der Homöopathie gelingt, was nicht gelingt, was in der Pflanzenmedizin gelingt und nicht gelingt. Deswegen tue ich mir schwer, da so Kriterien aufzustellen, nach denen bestimmte Heilverfahren von vornherein abzulehnen sind.
Da haben wir ja hier bei Radio Horeb schon etliche Sendungen mit Zehntausenden von Höreranrufen und einer Flut von Briefen gehabt. Also dazu gibt es spezielle Sendungen, die beim Radio Horeb Hörerservice bezogen werden können. Aber generell einfach mal wichtig, dieses Statement von Ihnen einfach, dass Sie da erstmal neutral dazu sind als Apotheker.
Ja, wissen Sie, wenn ich erlebe, dass mir Patienten, und es sind dann meistens immer wieder dieselben, erzählen, dass sie einmal waren sie bei einer amerikanischen Indianermedizin. Ein halbes Jahr später treffe ich sie, dann haben sie irgendwelche tiefen Entspannungen gemacht. Es gibt Personen, die sich einfach leidenschaftlich mit so fremden Therapie oder wie auch immer Riten oder so Kram beschäftigen. Andere Leute gehen gerne spazieren, andere gärtnern, Dritte hören Musik. Diese Personen beschäftigen sich mit solchen Therapien. Das sei ihnen belassen. Aber von Natur her würde ich erstmal meinen, wir sind ein europäischer Mensch. Wir haben eine gewisse kulturelle Prägung. Und da ist es natürlich nicht gerade sehr logisch für mich, wenn mich ein indianischer Schamane irgendwie da bedudelt. Ich sage das jetzt bewusst etwas sozusagen abwertend, weil ich da meine, sollten wir schon auch die kulturelle Identität irgendwie wahren.
Und auch die kulturelle Identität des Schamanen achten.
Ja, zum Beispiel. Ich weiß nicht, ich war noch nie bei so jemand, aber deswegen kann ich nicht. Aber ich erlebe immer wieder Patienten, die dann mit glänzenden Augen irgendwas davon erzählen. Von daher habe ich schon eine gewisse Wertung. Aber zum Beispiel die Homöopathie oder auch die Naturheilkunde ist so reich hier in unserer europäischen Tradition, dass man ruhig einfach in Ruhe die Therapien betrachten soll. Wenn natürlich jemand mit einem Bluthochdruck Kügelchen nimmt und ganz begeistert mir erzählt, wie toll das Hypericum mal war, also das Johanniskraut, aber der Bluthochdruck ist weiterhin hoch, da kann ich nur sagen, die Therapie ist falsch. Du bist auf dem falschen Weg mit deiner blöden Homöopathie. Und ein anderer, der bei jedem kleinsten Kopfschmerz sofort eine Aspirin sozusagen sich auflöst und hinterher noch ein Paracetamol nimmt, aus Angst, dass er noch wieder ein bisschen Schmerz aushalten muss, einmal im Leben. Und dann zu mir kommt und sagt, du, ich habe Magenschmerzen, will ich auch sagen, du bist auf dem falschen Weg mit der Schulmedizin. Mhm. Aber das betrifft beide, sowohl den Naturheilkundler, der auf dem falschen Weg ist, als auch den Schulmediziner. Und wir müssen doch schauen, was hilft dem Patienten unter den Umständen am besten und erzeugt die wenigsten Nebenwirkungen. Das ist auch ein Aspekt, den man in der Medizin ruhig, also der immer bedacht werden muss. Und ich meine, es gibt unter den Pflanzenmedizinen gibt es, oder was gibt Sicherheit in dem Moment für den Patienten?
Erklären Sie das.
Weil stellen Sie sich vor, Sie haben eine Diagnose, also eine Vermutung. Sie auf Ihrem Weisungszettel beim Hausarzt steht drauf, V.A. Das heißt Verdacht auf. Der Doktor ist sich nicht sicher, ob da jetzt eine Polyneuropathie vorliegt. Das heißt, eine Nervenerkrankung, die mit sehr vielen Schmerzen in den Beinen, in den Fingern, in den Füßen, in den Unterschenkeln verbunden ist. Und da hat man natürlich sofort sozusagen Ängste, was kann da jetzt auf mich zukommen alles. Und da ist natürlich die ruhige diagnostische Reihenfolge wichtig. Und auch alles, was mir, weil die Nerven gehen natürlich immer auch in den Kopf. Nerven haben immer was mit meiner Psyche zu tun. Wenn ich gut schlafe, habe ich viel weniger Schmerzen, wie wenn ich schlecht schlafe. Der Bluthochdruck ist immer leichter zu ertragen, wenn der Patient gut schläft. Deswegen ist es da wichtig, dass man auf seinen Schlafrhythmus achtet. Und ihm lieber empfiehlt, nimm doch mal so leichte, freiverkäufliche Tablettchen abends oder nur eine halbe, ein paar Tage lang, dann hast du wieder einen guten Schlafrhythmus. Ja, dann ist der Blutdruck auch in sich in Ordnung. So, man sieht, wie so das Nervenkostüm ganz stark in unser allgemeines Gesund- und Krankheitsempfinden hineinspielt.
Wenn wir jetzt den Bogen spannen von unserer Sendung heute, wir haben von Ängsten gesprochen, die wir haben, wenn wir Schmerz haben, wenn wir glauben, dass wir nicht gesund oder gar krank sind. Sie haben die Biologik angesprochen, dass Ursache-Wirkung einfach eng zusammenhängen, dass man das auch nicht übersehen darf. Sie haben auch von der Verantwortung des Ratgebenden gesprochen, dass wir auch da als Christen in einer besonderen Pflicht sind, einander zu bestärken, Mut zu machen. Ich denke gerade eben an die Hörerin, der Sie geraten haben, die ihre Schwester pflegt, einfach die Zuwendung für den anderen. Und auch jetzt der letzte Punkt, den wir vielleicht noch erwischen könnten, wäre auch, inwieweit kann ich vorbeugend wirken? Inwieweit kann ich, bevor es soweit kommt, schon mal präventiv einfach sagen, was kann ich denn meinem Körper Gutes tun, damit ich mich am Ende nicht auf diesem Markt der Möglichkeiten der Gesundheitsmedizin tummeln muss?
Ja, die Vorbeugung ist natürlich ein großes Wort und man hat in den letzten Jahrzehnten auch vieles empfohlen aus lauter Euphorie, dass man dachte, wenn man Vitamine einnimmt, dann hat man nie mehr eine Krankheit. Das sind zum Beispiel so Dinge, die sich in den letzten Jahrzehnten etwas auch geklärt haben. Aber es gibt natürlich, unter der Vorbeugung gibt es eine Fülle von sehr wirkungsvollen Dingen. Und zum Beispiel heute Morgen habe ich erst eine Studie mir etwas intensiver angeschaut zum Thema Krebs und Bewegung. Man kann allen Patienten, die in einer Tumortherapie oder an einem Tumorleiden erkranken oder erkrankten, wo das etwas zurückliegt, empfehlen, bewegen Sie sich. Bewegen Sie sich, legen Sie sich nicht zu Hause hin und warten Sie, wann das Ende kommt, sondern bewegen Sie sich, weil die Bewegung erzeugt in Ihnen eine bestimmte, wie soll man sagen, Entzündungsreaktion oder eine Radikalenflut. Und dadurch hat der Körper immer eine Möglichkeit, gegen zu reagieren. Und diese Gegenreaktion hilft auch, dass er Tumorzellen bekämpft. Also Sie sehen, die Vorbeugung kann ganz unterschiedliche Bedeutung haben.
Dr. Schlett, Sie haben mir vor der Sendung, haben Sie mir das Beispiel von dem alten Mann und dem Tsunami gesagt, wo es um die innere Einstellung, die innere Haltung ging. Wissen Sie, worauf ich mich beziehe?
Natürlich.
Könnten Sie das unseren Hörern nochmal sagen, weil ich das einfach sehr eindrücklich finde, weil es wirklich auch so um die innere Einstellung da, weil das so wiedergespiegelt wird.
Ja, ich meine, wenn besonders ältere Menschen das Gefühl haben, man braucht sie nicht mehr. Vielleicht ist die Familie so auseinandergegangen, dass er jetzt alleine lebt oder dass seine Frau alleine lebt. Und da ist ja die Frage, fühle ich mich gebraucht? Bin ich wichtig? Bin ich überhaupt noch? Sieht mich der liebe Gott noch? Oder hat der liebe Gott eigentlich schon sozusagen die nächste Seite aufgeschlagen? Und das ist eine sehr schwierige Frage. Aber diese Situation wurde, und da gibt es viele Beispiele auch immer wieder, lassen Sie sich die erzählen von Leuten, die lange im Bett lagen oder die schon eigentlich abgeschlossen hatten. Und plötzlich, also bei diesem Tsunami war es so, dass ein Lehrer, der schon alt war und er erfuhr jetzt, dass die Schule mit Kindern und Lehrern zum Teil zerstört war durch den Tsunami. Und da sind Kinder gekommen, einfach zu ihm ans Bett und haben gesagt, du lieber Lehrer, wir brauchen dich. Und der Lehrer sagte auch, ich bin doch schon krank, ich habe doch schon Schmerzen.
Ich habe abgeschlossen.
Ich habe doch eigentlich gedacht, man braucht mich nicht mehr. Aber die Kinder haben so gebenzt und haben ihn immer wieder besucht. Und es war so notwendig, dass er halt mal sozusagen sich da rausgequält hat dann wieder. Weil es war für ihn schon schmerzhaft. Es ist nicht so, dass es die Schmerzen eingebildet waren. Die waren schon da, die Schmerzen und die Schwellungen. Aber der Mann wurde plötzlich, je länger er dann mithalf, einfach wieder gesund. Und das ist natürlich jetzt ein sehr ausgezeichnetes Beispiel, das ist also eine Spitze. Aber diese Frage, wo ich eigentlich immer mithelfen kann, die sollte man sich immer stellen. Weil bei dieser Mithilfe macht man eine ganz wesentliche Bewegung, nämlich nicht auf mich, sondern auf den anderen. Und diese Bewegung auf den anderen, die sollten wir eigentlich tun, dafür gehen wir jeden Sonntag in den Gottesdienst, um das zu hören. Aber die hat natürlich auch bei jeder Art von Krankheit oder von Beschwerden oder nicht mehr so leicht mit was zurechtkommen, einfach einen heilenden Effekt.
Also und Bewegung auch im spirituellen Sinne, wie Sie gerade sagten, auf den anderen zu.
Deswegen, ich hoffe, dass ich einfach nicht zu viel meine Profession heute verlassen habe als Apotheker und Mediziner, weil diese Frage natürlich immer im Hintergrund stehen. Wenn ein Patient vor mir steht, steht er immer auch mit seinen Augen und mit seiner Person vor mir, die diese Frage mehr oder weniger richtig beantwortet. Und natürlich gelingt es in der Apotheke nicht, dem Patienten diesen oder jenen Ratschlag zu geben, weil dafür ist die Apotheke auch nicht der Ort. Aber wir haben ja trotzdem unsere Gemeinden, wo diese Frage an uns gestellt wird. Und meistens haben wir nur zu viel Ausreden, um uns dem zu stellen, sondern scheinen und glauben, dass das, was uns behindert, unsere Krankheit, unsere Beschwerden, stärker sein wie das, was uns herausfordert. Und es ist einfach eine Herausforderung, das gebe ich gerne. Man wird herausgefördert aus diesem kranken Loch. Aber wenn natürlich jemand die Knie sozusagen durch viele Arbeit abgenutzt hat, dann ist es anders für ihn, die Mitarbeit, wie wenn er nur, ich weiß nicht, ein bisschen zu dick ist und eigentlich ein bisschen abnehmen sollte. Aber Sie sehen, das Thema ist sehr tief, sehr groß. Die Markt der Möglichkeiten betrifft eigentlich uns ganz total als Menschen, nicht nur als Arzneimitteleinnehmer oder als Verkäufer.
Dr. Schlett, vielen Dank, dass Sie uns den Markt der Möglichkeiten vor allem auch geistlich-spirituell erschlossen haben, dass Sie den Aspekt der Bewegung aufeinander zu auch eingebracht haben. Vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer, die sich eingebracht haben in die Sendung. Dr. Schlett, herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
Ich danke alle Hörer fürs Zuhören und wünsche Ihnen beste Gesundheit.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wenn Sie diese Sendung in voller Länge hören wollen, weil Sie beispielsweise nicht da waren, weil Sie auf dem Markt waren und noch nicht die ganze Sendung hören konnten, die Sendung wird wiederholt im Nachtprogramm von Radio Horeb heute Abend, oder Sie bestellen sich einfach für sich oder andere eine CD dieser Sendung, entweder beim CD-Dienst telefonisch 08323 9675120 oder beim CD-Dienst von Radio Horeb übers Internet www.horeb.org. Die Lebenshilfe, die hören Sie wieder übermorgen am Donnerstag um 10 Uhr. Da geht es auch wieder um das Thema Heilung und Krankheit, nämlich und er heilt alle deine Gebrechen. Ein Bezug auf den Psalm 103, Psychotherapie aus christlicher Sicht. Gast im Studio ist der Palutinerpater Jörg Müller aus Freising, sicher auch einigen Hörerinnen und Hörern bekannt. Wenn Sie Fragen zum Empfang von Radio Horeb haben oder sonst irgendwie zu unserem Radio, zu unseren Sendungen, der Radio Horeb Hörerservice, er hat immer ein Ohr für Sie zwischen 9 und 12 und 13 und 16 Uhr. Unter der Nummer 08323 967 5110 steht der Hörerservice zu Ihrer Verfügung. Es verabschiedet sich Dominik Miller.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76155515. Ich wiederhole 76155515. Bankleitzahl 750 903 00. 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 96 75 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.